Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riegel.
Hallo und guten Morgen. Herzlich willkommen zu einem Gespräch mit der Regisseurin Julia von Heinz. Aktuell vielleicht eine der bekanntesten Regisseurinnen bei so unterschiedlichen Filmen wie Ich bin dann mal weg nach dem Buch von H.P. Kerkeling und dem Kinderfilm Hani und Nani 2 oder auch dem Film über eine Antifa-Bewegung und morgen die ganze Welt hat sie unter anderem Regie geführt. Erstmal guten Tag. Schön, dass Sie die Zeit für uns haben, Frau von Heinz.
Guten Morgen.
Im Artikel über Sie bei Wikipedia steht, dass Sie eine Nachfahrin derer von Humboldt sind, Wilhelm von Humboldt. Stimmt es oder ist das eine Ente, die sich da eingeschlichen hat?
Nee, tatsächlich hat jemand das dem Wikipedia-Eintrag hinzugefügt, nachdem ich in einem längeren Podcast dazu einigermaßen ausholen konnte. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass es da steht, weil es eigentlich keine Bedeutung großartig hat in meinem Leben. Ein anderer Zweig meiner Familie von Heinz wohnt hier in Schloss Tegel in Berlin, in dem Humboldt-Schloss. Das ist mein Onkel, meine Tante, jetzt mein Cousin, der dort lebt. Und ich war als Kind dort sehr oft und so weiter. Insofern ist es vielleicht doch ein bisschen von Bedeutung. Aber es hat jetzt eigentlich keinen Einfluss auf mein Leben gehabt.
Ja. Jetzt gehen ja Menschen, die so ein von im Namen haben, sehr unterschiedlich damit um oder empfinden das sehr unterschiedlich. Sie können es peinlich finden. Manche sind auch ein bisschen stolz drauf. Für manche ist es einfach ein Teil des Namens. Wie ist das bei Ihnen?
Ich habe mich eigentlich sehr kritisch damit auseinandergesetzt, weil in meiner Jugend das so eine gewisse Rolle insofern spielte, als meine Eltern ein bisschen traditionell sich zumindest in Kreisen bewegt haben, denen dieses von etwas bedeutet hat. Das konnte in meinem Fall dann eine Tanzschule sein, wo dann eigentlich nur Jugendliche waren mit einem von im Namen. Oder man war als junges Mädchen mit meiner Schwester, waren wir in so einem Mädchenkreis. Da war man dann auch mal am Wochenende auf irgendwelchen Schlössern, wo andere Leute wohnten und sollte sich so ein bisschen kennenlernen. Und das Ganze kann münden in diesem Adel auf den Radel, was dann wiederum vielleicht in Heiraten münden soll. Da hatte das Kritische bei mir schon lange überwogen. Ich habe dann da Abstand gesucht und meine Eltern aber selber auch. Interessanterweise haben wir diese Entwicklung als Familie zusammen gemacht.
Aber das von ist noch da.
Für mich ist es mein Nachname. Der Adel ist abgeschafft im Jahr 1918. Das von ist Namensbestandteil und insofern, ich habe einen Namen, der mit V anfängt. Von Heinz. Mehr ist es nicht.
Zu Gast bei Deutschlandfunk Kultur ist die Regisseurin und Drehbuchautorin Julia von Heinz. 2 Semester Jurastudium, dann abgebrochen das Studium, dann Ausbildung als Mediengestalterin beim WDR, Studium an der TFH in Berlin, heute heißt die Beuth-Hochschule, und zwar im Fachbereich audiovisuelle Medien mit dem Abschluss Diplom-Kamerafrau. Heute führen Sie Regie, Sie lehren auch Regie an der Hochschule für Film und Fernsehen in München. Die Diplom-Kamerafrau hat sich mehr oder weniger selbst das Regieführen beigebracht?
Ja, es war ein bisschen so. Ich hatte mich nach der Mediengestalterausbildung beim WDR an vielen Filmhochschulen auch für Regie beworben, aber parallel auch für Kamera. Und es gab ein großes Interesse von mir auch am Kameraführen. Ich kam so in beiden Bewerbungen ein bisschen immer mal weiter, aber es hat im Endeffekt nicht geklappt. Und dann war diese TFH tatsächlich ein bisschen eine Notlösung für mich. So, oh, wenn es mit der Filmhochschule nicht klappt, dann zumindest ein Studiengang und immerhin in Berlin. Das war mir auch sehr wichtig in dem Moment und etwas, wo ich weiter mich filmisch selber ausbilden kann. Das war ein sehr technisches Studium. Interessanterweise auch eben, ich glaube, wir waren 24 in dem Kurs, 20 Männer, 4 Frauen. Und dann war das für mich irgendwie optimal, weil ich habe gar nicht mehr Kamera gemacht, sondern habe schnell gemerkt, Mensch, hier sind so viele Leute und alle wollen was drehen und alle wollen das auch umsetzen, was wir hier lernen. Und dann war ich irgendwie diejenige, die Geschichten geschrieben hat und gesagt hat, ich mache Regie, macht ihr das andere? Und dann habe ich da meine ersten, glaube ich, 4 Kurzfilme in diesem Zusammenhang machen können. Hatte allerdings dort auch, muss man sagen, Dramaturgieunterricht und solche Dinge.
Und dann sind Sie irgendwie an die Regie-Ikone Rosa von Braunheim geraten. Wie kam es dazu?
Da war ich noch in meinen Bewerbungsphasen. Ich habe es noch weiter versucht, an der DFFB genommen zu werden für Regie oder eben hier in Babelsberg, wo er ja lehrte. Habe parallel aber auch schon ein Langfilmdrehbuch geschrieben und versucht, das irgendwo an die Frau und an den Mann zu bringen. Habe das zu Sendern geschickt und da kam irgendwann zurück vom RBB ganz nett Cookie Zische, damals die Kinoredakteurin, die hat geschrieben, ja, ich habe mir ihren Kurzfilm angeschaut, das verrät auch einiges Talent wir merken dann doch, dass sie Regie nicht gelernt haben und vielleicht gäbe es die Möglichkeit, dass sie bei Rosa von Braunheim, mit dem ich befreundet bin, mal ein paar Kurse besuchen in Babelsberg. Diesen Strohhalm habe ich sofort ergriffen und habe mich bei ihm gemeldet. Dann hat er mich eingeladen zu sich ins Wohnzimmer und das war was völlig anderes plötzlich, nämlich plötzlich suchte er eine Praktikantin und ich saß dann mit 5, 6 anderen Bewerbern im Wohnzimmer und es ging darum, wer wird seine nächste Praktikantin oder Praktikant beim Kannibalenfilm, Kannibale von Rothenburg. Und ich habe sofort umgeswitcht und wurde das dann ja auch. Ich war dann ab diesem Tag seine Praktikantin, bin mit ihm in den nächsten Dreh reingegangen und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann konnte ich ja schneiden durch meine Ausbildung. Und dann, als Rosa einen Cutter, eine Cutterin suchte, habe ich mich erboten. Dann saß ich tatsächlich noch mal einen Monat bei ihm und habe diesen Film geschnitten. Und in der Zeit ging sein künstlerischer Mitarbeiter von der Hochschule in Elternzeit. Und dann bin ich da reingerutscht. Und schwupps war ich doch an der Filmhochschule.
Und es ist nicht übertrieben zu sagen, dass er so eine Art beruflicher Ziehvater für Sie war.
Es war ja der erste Regisseur, den ich so nah erleben konnte, beim Arbeiten zuschauen konnte. Dann war ich tatsächlich ein Jahr lang an seiner Seite in Babelsberg, wo er eine Klasse unterrichtet hat, von der ich Teil wurde. Zum Beispiel David Vnent war in dieser Klasse drin, mit dem habe ich heutzutage eine Firma, die Seven Elephants. Axel Ranisch war in dieser Klasse, das ist ein sehr enger Regiefreund und Freund von mir. Also es wurde so ein bisschen meine Klasse und insofern war Rosa sehr prägend. Ich komme jetzt gerade von ihm.
Er war ja auch der Laudator bei der Preisverleihung für Isolation oder Isolation, während der Pandemie gedreht worden. Es sind eigentlich 5 Filme, 5 Kurzfilme von 5 europäischen Regisseurinnen und ein Beitrag davon ist von Ihnen, der heißt Two Fathers, 2 Väter. Das ist eine sehr intime Geschichte.
Absolut. Erstmal natürlich auch eine Hommage. Rosa hat ja den wichtigen Film Meine Mütter gemacht, Two Mothers, wo er seine Adoptivmutter porträtiert hat und erforscht hat, wer war meine eigentliche Mutter. Und diesen Titel, an den lehne ich mich an mit meinem Kurzfilm. Und meine Geschichte ist von meinem Vater, wo wir nach seinem Tod im März 20 rausgefunden haben, dass er sich nie geoutet hatte, dass er eigentlich schwul war. Vielleicht war er auch zunächst bi und dann schwul. Also am Ende auf jeden Fall nur noch an Männern interessiert. Und dass uns das gar nicht klar war als Familie, meiner Schwester, meiner Mutter und mir in diesem Ausmaß, dass das so was Heimliches war, etwas, was er versteckt gelebt hat.
Das hat keiner gemerkt oder haben Sie es gespürt und wollten es nicht benennen?
Also meine Mutter hat das sicher mehr gespürt als ich und nicht unbedingt zum Thema gemacht. Mein Vater ist 1990 nach Dresden gezogen und war also auch in einigem Abstand zu uns als Familie und hatte dort ein sehr anderes Leben dann. Wir wussten gar nicht so viel von seinem Leben. Und das war für mich was sowohl sehr Trauriges, das im Nachhinein alles so nachzukonstruieren. Ich habe dann eine sehr nette Bekanntschaft geschlossen mit jemand aus so einem Gay-Forum. Da hatte er so ein paar Spuren hinterlassen im Internet. Ich habe dann einfach jemand mal angeschrieben und ein paar Fragen gestellt und das war eine schöne Bekanntschaft für mich.
Ist Ihr Vater Ihnen dadurch vielleicht ein Stück näher gekommen oder hat sich Ihr Blick zumindest auf ihn etwas verändert?
Genau, also es war was Trauriges und gleichzeitig etwas irgendwie auch Versöhnendes für mich. Ich habe da eben diese beiden, weil sie fast im gleichen Jahr geboren wurden, Rosa und mein Vater.
Und einer ist ein bekennender Homosexueller und anderer war ein verdeckter Homosexueller.
Ist ja auch nicht nur bekennend, ist zu wenig. Stolz, emanzipiert, selbstbewusst, all das, was Rosa verkörpert und was er auch für die Schwulenbewegung.
Was Ihr Vater nicht war.
Nein, das absolute Gegenteil.
Dass Sie das so öffentlich machen in diesem Kurzfilm, wie empfand das der Rest der Familie? Also da wurde ja doch etwas sehr Intimes preisgegeben. Vielleicht hätte der Vater das ja auch gar nicht gewollt.
Ich hätte den Film nicht gemacht, wenn er nicht in enger Absprache mit meiner Mutter entstanden wäre. Meine Mutter kommt ja auch vor in dem Film. Meine Schwester ist natürlich auch zu sehen. Wir drei konnten das entscheiden, finde ich. Meine Mutter, meine Schwester und ich. Und das haben wir zusammen entschieden. Und was meinen Vater angeht, ja, da halte ich es mit Rosa. Rosa hat ja im Jahr 1992, glaube ich, Leute geoutet, auch gegen ihren Willen. Das waren Harpe Kerkeling und Alfred Biolek gewesen. Das war damals ein Riesenskandal. Beide haben sich später bei ihm bedankt. Alfred Biolek hat sich bedankt. Harpe Kerkeling hat sich jetzt erst beim Fernsehpreis bei Rosa bedankt, hat gesagt, das war furchtbar, aber das war auch auf eine befreiende Art und Weise furchtbar. Und ich finde, dieses ganz Versteckte und das zu was Verschämtem zu machen und so weiter, kann uns nicht in eine bessere Welt führen.
Die Regisseurin Julia von Heinz ist unser Gast. Ihr Mann, der Produzent und Drehbuchautor, wie Sie ja auch, John Quester, und Sie haben Ihr erstes gemeinsames Kind relativ früh bekommen. So, Sie haben studiert, Sie haben ganz nebenbei promoviert, Sie führen Regie, Sie unterrichten und Ihr Mann hat ja auch das eine oder andere, was er so macht. Wie haben Sie das organisiert miteinander, dass beide sozusagen das, was Sie sich beruflich vorgestellt haben, auch verwirklichen konnten und nicht gegenseitig ausgebremst haben?
Ja, wir machen eben vieles zusammen. Die Drehbücher schreiben wir zusammen. Das ist sicherlich die arbeitsintensivste und zäheste und schwierigste Phase oft, von der man ja auch immer nicht weiß, ob sie zu etwas führt, was wirklich umgesetzt wird. Das machen wir zusammen. Ich wehre mich manchmal so ein bisschen gegen die Frage, weil ich oft das Gefühl habe, dass eigentlich meine männlichen Kollegen diese Frage...
Ich habe Sie auch deshalb bewusst gefragt, wie haben Sie beide das organisiert? Weil diese Frage ist im 21. Jahrhundert lächerlich, eine Frau zu fragen, oh, Sie haben aber drei Kinder und haben trotzdem einen Beruf.
Ich kriege das trotzdem so zu hören, aber ich finde es richtig, Sie haben das sehr gleichberechtigt gefragt. Das ist eine Frage, mit der ich mich viel auseinandersetze. Also ich habe gerade erst in einem Interview wirklich eine Frage auch brüsk abgelehnt, aber die hat anders als Sie auch nur mich gefragt. Wie schaffen Sie das? Wie kriegen Sie das alles unter einen Hut? Da reagiere ich mittlerweile allergisch. Mein Mann und ich sehen das sehr stark als Familienunternehmen, das sagt er auch oft. Wir entscheiden sehr stark gemeinsam, was passt und was nicht. Die Kinder sind auch ganz stark Teil davon. Auch die Kinder wissen von jedem Projekt. Ja, es sind ja drei und kennen jede Figur aus jedem Film, weil das alles besprochen wird und fiebern mit bei jedem Projekt und jeder Entscheidung. Und wenn ich drehe in einem relativ sturen Takt alle 2 Jahre einen Film. Oft habe ich das Gefühl, ich habe mehr Zeit zu Hause als viele, die täglich ins Büro fahren müssen. Und das wissen wir ja lange vorher, wenn ich wieder drehe. Das passiert ja zum Glück nicht von heute auf morgen, sondern das wissen wir und darauf stellen wir uns als Familie ein.
Sie haben ja auch mit Ihrem Mann zusammen das Drehbuch zu dem Film Und morgen die ganze Welt gedreht. 2020 kam der in die Kinos, das heißt, er war nur kurz im Kino, Corona geschuldet. Die Hauptfigur ist die 20-jährige Luise aus einem gutbürgerlichen Haus, die sich einer Antifa-Bewegung, einer antifaschistischen Bewegung anschließt. Wie viel Julia ist in Luisa?
Ja, das wurden wir beide oft gefragt. Dann auch Marla Emde wurde das als Schauspielerin sehr oft gefragt. Ich fand schön, wie stark sie es zu ihrem gemacht hat. Also Marla hat diese Figur zu etwas ganz Neuem gemacht. Aber sicher ist in diesem Stoff ein besonders starker autobiografischer Kern gewesen. Von mir und von meinem Mann. Wir haben uns in der Antifa damals kennengelernt in den 90er Jahren. Das war ein ganz, ganz wichtiges Jahrzehnt, kann man sagen, unseres Lebens. Bei mir von 16 bis 26, das ist ja auch so eine sehr, sehr prägende Zeit. Mein Mann war 6 Jahre älter, war da noch im Grunde genommen länger als ich. Und das ist ja wie so ein Vollzeitjob. Also man ist in der Antifa, das sind tägliche Termine. Den ganzen Tag ist davon bestimmt, man wohnt zusammen, man arbeitet zusammen. Und man denkt ja auch, das bleibt für immer so, weil wir morgen die Weltrevolution haben und die bürgerliche Gesellschaft abgeschafft haben und so weiter. Und ich sage das jetzt so ein bisschen ironisch, das meine ich gar nicht so, sondern ich fand, das war eigentlich eine schöne Zeit, wo wir wirklich viel verändern wollten. Ja, das haben wir aber ja in die Jetztzeit geholt. Im Jahr 2015 hat sich ja alles doch wieder sehr, sehr zugespitzt. Und diese Gefährdung der Demokratie, die wir auch gespürt haben in den 90er Jahren, weil dort Neonazis ein neues Phänomen zumindest für uns gefühlt war, in welcher Massivität die plötzlich auftauchten. Da hatten wir als dritte Generation nach dem Holocaust auch das Gefühl, die Demokratie ist wieder in Gefahr. Wir haben das damals ganz stark gespürt, dass wir was machen müssen. Und 2015 kam das alles wieder so stark hoch, auch mit dem Erstarken der AfD, dass wir es sehr gut in die Jetztzeit holen konnten. Und dennoch ist dieser autobiografische Kern enthalten.
Sie haben 2 Sachen dazu gesagt. Sie haben zum einen gesagt in einem Gespräch, dass es die intensivste Zeit in Ihrem Leben für Sie überhaupt war. Und Sie haben auch davon gesprochen, dass es schon so eine Art Sekte war.
Ja, das ist verkürzt, wenn man es nur so liest, finde ich. Sektenartig habe eher ich mich verhalten, finde ich, weil ich einfach in dieser Zeit manchmal das Interesse verloren hatte, Freunde zu haben, die auch nicht in der Antifa sind oder ausgeschlossen fand, auch nur eine Beziehung mit jemandem zu führen, der nicht in der Antifa ist. Das finde ich von außen betrachtet etwas sektenartig. Aber im Grunde genommen muss ich sagen, es war eine tolle Gruppe und viele Diskussionen, die heute Mainstream sind, ob das feministische Themen sind, Themen von Tierrechten, Themen von überhaupt Gerechtigkeit und Diversity, die haben wir vor 25 Jahren alle schon so genau diskutiert, dass ich im Moment und gerade an der Uni kochen diese Themen hoch, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, ich müsste hier irgendwie mitkommen und wüsste nicht, was hier gerade das Thema ist, sondern ich habe das alles vor 25 Jahren zum Glück auch schon mal sehr tief diskutiert und habe volles Verständnis für alles, was da gerade an Kulturwandel passiert.
Und Sie haben es trotzdem dann hinter sich gelassen, weil Ihre biografische Entwicklung dazu nicht mehr passte oder weil Sie eine gewisse kritische Distanz vielleicht auch zu manchen Fragen, Stichwort Gewaltbereitschaft, gefunden haben? Oder warum ging diese intensivste Zeit Ihres Lebens dann zu Ende?
Also Subkulturen sind immer jung. Also Subkultur ist immer verbunden mit sehr viel Zeit haben, nicht Teil von normalen Arbeitsprozessen sein. Das Nachtleben spielt eine Rolle, weil man viele Aktivitäten hat, die nachts vorkommen, abends, am Wochenende. Es ist mit einem Lebensgefühl verbunden. Ich glaube, man wächst ehrlich gesagt da einfach raus und die wenigsten sind über 30. Auch heute, die in der jetzigen Antifa sind, da sind die wenigsten über 30. Man wächst da raus und spätestens mit Kindern kann man das gar nicht mehr so weitermachen. Aber ich habe mich da nie so ideologisch unbedingt davon verabschiedet und gesagt, ich kehre der Sache den Rücken.
Im Gegenteil, es ist Ihnen ja von der AfD vorgeworfen worden in einer kleinen Anfrage im Bundestag, dass Sie zu positiv, also der Anfrage heißt es, ich lese mal vor, laut Aussage seiner Regisseurin hat sie einen liebevollen, wertschätzenden Blick auf die linksextreme Antifa geworfen in diesem Film. Und der Vertreter der AfD hat in der kleinen Anfrage in Frage gestellt, ob so ein Film förderungswürdig wäre.
Ja, der Film ist auch auf irgendeine Art liebevoll und wertschätzend, so wie ich jetzt auch sage, es gab sehr positive Dinge. Gleichzeitig ist er unglaublich kritisch und zeigt, was für Dynamiken in so einer Gruppe auch entstehen, die total ungesund sind und eskalierend und auch aus den verschiedensten Motiven der Menschen gespeist, die gar nicht immer nur politisch sind und so weiter. Das alles zeigt der Film auch. Und deshalb gab es ja auch durchaus eine kritische Betrachtung dieses Films von links. Gab es auch. Dennoch spürt jeder, dass hier irgendwo ein linkes Herz schlägt. Der Film war verankert natürlich in Leuten, die früher in der Antifa gewesen waren oder heute noch sind. War mir auch immer wichtig, man kann so einen Film überhaupt nicht von außen machen. Und ich finde, diese kleine Anfrage war eine Unverschämtheit. Das hat den Artikel 5, nämlich die Freiheit der Kunst, in Frage gestellt.
Was wir ja derzeit öfter mal erleben aus der Ecke. Die haben natürlich auch darauf abgehoben, dass es am Anfang dieses Films eine kurze Sequenz gibt, wo ein Logo, da heißen die Faschos Liste 14, wo ein Logo auftaucht, dieser Faschos, der schon dem der AfD auffällig ähnelt.
Ja.
Also es war schon ein Statement.
Ja, es ist ein Statement, auch gegen die AfD gewesen. Ich habe jetzt in meiner kommenden Serie auch wieder genau diese Liste 14 hinten im Bild hängen, weil ich erschreckend fand, wie sehr die Parolen denen der NSDAP von damals ähnelten. Wir haben historische Plakate aufgehängt in dieser historischen Serie aus den 1920er Jahren und im Grunde genommen kann man diese beiden Parolen austauschen. Also sie werden sich vielleicht jetzt nochmal ärgern.
War es denn leicht, so einen Film finanziert zu bekommen?
Das war überhaupt nicht leicht, also da haben wir Jahre für gebraucht, aber tatsächlich nach dem Jahr 2015 wurde es leichter. Es lag auch an uns, den Film wirklich gut in der Gegenwart zu verankern, dieses Drehbuch auf den Punkt zu bringen. Und dann hatten wir Unterstützung. Es blieb ein, würde ich sagen, Low-Budget-Film. Das ist jetzt kein Film, wo uns alle Leute das Geld hinterher schmeißen wollten, aber wir hatten wichtige und tolle Unterstützer. Die hatten wir. Nach vielen, vielen Absagen kamen die. Ich habe sehr viel darüber gesprochen damals, wie schwer das war. Das hat mich auch geärgert, das hat mich beschäftigt, das hat mich Jahre meines Lebens gekostet. Aber jetzt, ein Jahr später, kann ich eigentlich nur noch das Positive sehen und bin dankbar, dass der Film entstanden ist und auch sehr wahrgenommen wurde.
Obwohl er nur kurz in den Kinos war.
Ja, der Film war kurz in den Kinos, wegen war dann auf Netflix, aber ist dort zu sehen. Das heißt, ich kriege Feedback aus aller Welt dazu und ich habe das Gefühl, dass dieser Film sehr sichtbar werden konnte.
Wir haben Julia von Heinz gerade über ihre Antifa-Zeit in den 90er Jahren gesprochen und ihren Film über die damaligen Erfahrungen. Das Thema Gewalt in einer wehrhaften Demokratie spielt in dem Film eine große Rolle. Die Protagonisten setzen sich damit auseinander. Wie viel Gewalt ist nötig, um sich gegen Gewaltbereite zu wehren? Ist das eine Frage, die Sie sich auch selber gestellt haben und stellen?
Ja. Und die Frage kam eben wieder hoch 2015. Ist es nicht nur einfach bequem und gemütlich, wenn man immer nur sagt, Gewalt ist gar keine Lösung und wir dürfen keine Gewalt ausüben? Das ist richtig. Das würden wir alle hoffentlich immer unterschreiben als menschliche Wesen. Aber wenn wir damit zulassen, dass eine gewaltsame Umgebung um uns herum heranwächst, ist es dann auch weiterhin richtig. in dieser Friedfertigkeit zu bleiben oder müssen wir uns irgendwann wehren? Und natürlich haben wir dann oft gesagt und gedacht, im Jahr 45 war es eben nicht mehr diplomatisch und mit Dialog und so weiter zu beenden gewesen, sondern da mussten hier Alliierte kommen und das Ganze gewaltsam beenden.
Ja, und wie denkt man das dann zu Ende oder wie beantwortet man die Frage, wie beantworten Sie sie, wenn es zum Beispiel um militante Querdenker geht, die auf Polizisten losgehen und die Hass verbreiten im Netz?
Naja, ich bin froh, wenn ich eben sehe, dass die Polizei doch stark genug ist und hoffentlich Autorität genug hat, um das Ganze noch einzudämmen. Denn natürlich ist es richtig, dass das Gewaltmonopol beim Staat liegt. Der Film aber und morgen die ganze Welt und auch damals unser Gefühl bei der Antifa und auch das hat seine Berechtigung, war eben, staatliche Organe sind so eng verbunden mit rechtsradikalen Strukturen und vieles sprach dafür, dass es so ist, dass man ein Vakuum gespürt hat, dass wir dachten, das Gewaltmonopol ist nicht mehr in den richtigen Händen und deshalb müssen wir selbst. Im Moment fühle ich das aber nicht.
Also das ist nicht so, dass unter allen Umständen der Zweck die Mittel heiligt.
Nicht unter allen Umständen und schon gar nicht, wenn stabil unsere Demokratie noch dasteht, wie sie es im Moment tut, ist ja dieses Vakuum nicht vorhanden. Aber man muss es sehr genau beobachten, wenn man doch das Gefühl bekommt, zu viele rechtsradikale Chatgruppen innerhalb der Polizei, der Staatsschutz vermengt sich zu sehr mit rechten Strukturen, bei der Bundeswehr wachsen irgendwelche Truppen heran, die gleichzeitig noch irgendwelche rechtsradikalen Pläne schmieden und Munition sammeln. Da fängt es wieder an mit dem Machtvakuum. Liegt das Gewaltmonopol in den richtigen Händen oder muss man sich selber Gedanken machen? Also ich hoffe, wir kommen da nicht hin.
2014 haben Sie den Film veröffentlicht, Hannas Reise. Das ist eine junge Frau, die zunächst erstmal fast widerwillig nach Israel geht und dort in Kontakt kommt mit Hinterbliebenen von Überlebenden der Shoah. Und er stellt die Frage, wie das bis in die dritte Generation hinein sich auf Täter und auf Opfernachkommen auswirkt. Haben Sie einen Bezug zu Israel persönlich?
Ja, ich war in Israel schon oft gewesen und vor allem meine Mutter ist ganz, ganz viel immer hingereist. Sie hatte einen jüdischen Vater, also ich sage jetzt jüdisch, weil seine Mutter jüdisch war, aber nach den Nürnberger Rassegesetzen, unter denen er ja lebte, war er Halbjude sozusagen, hatte einen sehr schwierigen Umgang damit und meine Mutter hat das, glaube ich, sehr stark in sich gefühlt und hat eben Ivrit gelernt, ist nach Israel gereist, hat dort sehr, sehr enge Freundschaften, die eben aus der Generation vorher schon kamen, Freunde meiner Großeltern besucht und hat das so ein bisschen an mich weitergegeben auch, diese ja, Liebe, kann man wirklich sagen, zu dem Land. Und als der Roman von einer Firma an mich herangetragen wurde, von Theresa Bäuerlein, auf dem Hannas Reise beruht, der Roman heißt »Das war der gute Teil des Tages«, habe ich mich wahnsinnig gefreut. Ich dachte, Mensch, jetzt kann ich zwei Dinge zusammenbringen. Mein Interesse an dem Land, alle Fragen, die ich selber habe zu dem Thema, was macht das mit mir als dritter Generation? Ja, überhaupt einen Kinofilm zu drehen. Damals war das für mich mein zweiter Film und sehr bedeutsam, nochmal einen zweiten Film drehen zu können.
War denn das Thema auch in Ihrer Familie? Also so ein bisschen haben Sie es angedeutet. Hat Ihre Mutter also schon auch darüber gesprochen? Das hat Sie beschäftigt?
Ja, das hat Sie stark beschäftigt. Mein Opa hat gar nicht mit uns darüber gesprochen und auch mit ihr wenig. Es war jetzt nichts, wo er sagte, selbstbewusst, so ist es mir ergangen in diesem Land und ihr seid mir vielleicht auch etwas schuldig, sondern in ihm hat sich eher das Gefühl fortgesetzt, dass man lieber stille ist darüber, dass man eine jüdische Mutter hatte, das nicht an die große Glocke hängt. Und ich denke, das hatte auch seine Berechtigung in den 50er und 60er Jahren, wo man ja unter den Tätern weiterleben musste. Mein Opa musste die Schule verlassen, als er 16 war. Also ich habe das alles erst vorletztes Jahr bekommen. Da hat einen tollen Aufsatz geschrieben. Da war das Thema im Deutschunterricht, der starke Mann denkt an sich selbst zuletzt, von Schiller. Und er hat sich sehr kritisch mit diesem Satz auseinandergesetzt. Ein unglaublich guter Aufsatz. Sowas können 16-Jährige heute gar nicht mehr schreiben. Und dann gab es einen Aufruf von seinen Mitschülern, dass sie dieses jüdische Gedankengut hier im Unterricht nicht mehr ertragen. Alles unterschrieben mit Namen und mein Opa musste auch die Schule dann verlassen. Mein Opa war dann im Straßenbau und hat später alles nachgeholt, hat Abitur gemacht, hat studiert, ist Professor geworden. Aber das saß schon tief, dieser Schmerz, dass man mal der Aussätzige gewesen ist. Das habe ich auch daran gemerkt, dass einer, der hatte das auch unterschrieben, der hieß Merx Müller, der war später der Leiter des Botanischen Gartens in München, Bayerischer Verdienstorden, ein hochdekorierter Mensch, der hatte diesen Brief unterschrieben als Hauptwortführer. Und mein Opa hat dann so Sachen gesammelt über den, über dessen beruflichen Werdegang. Und daran habe ich auch schon gespürt, dass da auch Schmerz eben war. Warum wird der nicht zur Verantwortung gezogen dafür, was er mir angetan hat? Ich bin mir sicher, die Kinder und Enkel von Merx Müller wissen gar nichts darüber. Ich wusste aber auch nichts darüber. Und das sind ganz, ganz typische Geschichten, finde ich, in unserem Land. Dass diese Erzählungen gerade auf Täterseite aber auch abgerissen sind.
Vor diesem Hintergrund ist es ja vielleicht auch gar nicht so leicht, Hans-Abich-Preisträgerin zu sein. Da muss man vielleicht ganz kurz ausholen. Das ist ein Preis, der jedes Jahr vergeben wird von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste beim Fernsehfilmfestival Baden-Baden. 2019 haben Sie diesen Preis bekommen. Hans-Abich war sicherlich ein verdienstvoller ehemaliger ARD-Programmchef, hat viel für den Film gerade im Fernsehen getan, aber er war eben auch, wie neue Recherchen ergeben haben, ein Propagandahelfer der Nationalsozialisten, war Mitglied der NSDAP. Jetzt hat sich die Jury entschieden, den Preis 2020 nicht mehr unter dem Namen zu geben. Aber Sie haben den Hans-Abich-Preis. Berührt Sie das irgendwie? Gibt es da auch Überlegungen zu sagen, den gebe ich zurück? Oder wie gehen Sie damit um vor dem Hintergrund der Geschichte Ihres Großvaters?
Also ich fand jetzt erstmal gut, dass der dieses Jahr umbenannt wurde. Er heißt jetzt der Ehrenpreis des Filmfestivals Baden-Baden. Und das finde ich richtig, weil ich denke, man muss jemand nicht noch ein Denkmal setzen mit so einem Preis. Ansonsten habe ich gedacht, ich möchte jetzt auch noch mal wirklich nachlesen, wer Hans-Abich war. Damit habe ich mich nämlich gar nicht beschäftigt, weder im Positiven noch in diesen Dingen, wo er sich schuldig gemacht hat. Ich weiß praktisch gar nichts über diesen Menschen. Ich finde einfach die Reaktion der Akademie der Darstellenden Künste, den Preis umzubenennen, das Ganze jetzt erstmal nachzuforschen, aufzubereiten und so weiter, dass ich mich weiterhin im Kreis dieser Preisträger eigentlich sehr wohl fühle.
Es regnet nicht nur in der Regenzeit, es schüttet aus Kübeln nur so runter. Wie stellst du dir das Wetter vor den Caracas? Das Leben in den Tropen ist viel bunter. Du sagst du, ich bin kein Mann für eine Nacht, ich muss nur immer irre viel verreisen. Ich habe mal drüber nachgedacht, deine Chance ist da, ich kann es dir beweisen. Nimm mich mit, Tommy Boy, auf das Abenteuer Liebe und so weiter. Ich kann sehen, es wird gehen, es wird doppelt, dreifach schön mit dir.
Der 20 Jahre alte Titel nehme ich mit von Zweiraumwohnung mit Sängerin Inga Humpe. Deren Stimme hört man auch heute Abend in der ARD. Ab 20.15 Uhr laufen da alle 6 Teile einer 6-teiligen Serie von Ihnen. Eldorado KDW heißt sie. Sie haben das Drehbuch geschrieben, Sie haben Regie geführt. Es geht um die Geschichte des Kaufhaus des Westens und der Familie, die es um die 20er Jahre herum geführt hat. Ist dieser Stoff zu Ihnen gekommen? Also war sozusagen eine Auftragsarbeit oder sind Sie zu dem Stoff gekommen?
Zunächst möchte ich sagen, dass ich eine von 4 AutorInnen bin, weil mir das sehr wichtig ist. Sabine Steyer, Oskar Solowski, John Quester und ich haben die Drehbücher zusammen geschrieben. Ich habe Regie geführt, ich bin Creator, das ist ein noch neues Wort in Deutschland, wo man sagt, man ist wirklich die Erschafferin dieser Serie von vorn bis hinten und das bin ich auch. Ufa und Konstantin, diese beiden großen Fernsehproduktionsfirmen, kamen mit einem recht ausgearbeiteten Konzept schon zu mir und dann durfte ich es aber trotzdem nochmal praktisch völlig umkrempeln und zu meinem machen. Ich habe die Idee gehabt, das Ganze mit dem Eldorado zu verbinden, mit der lesbischen Subkultur zu verbinden und auch ganz klar den Fokus zu setzen auf diese jüdische Enteignungsgeschichte, die sich ja dann zunächst anbahnt und am Ende so erzählt wird in Folge 6.
Ja, das ist auch wieder das jüdische Moment, was da drin spielt. Es ist ja in der Tat mindestens genauso sehr eine sehr sinnliche Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen, die aus ganz unterschiedlichem sozialem Hintergrund kommen, als es eine Familiengeschichte ist. Und es ist auch eine Mischung aus real und fiktiv.
Ja, relativ real ist eben die Geschichte des KDW, so wie wir sie erzählen. Die Gründung, die verschiedenen Krisen, das ist alles real. Der Strang der beiden Frauen, diese Tochter von Jandorf, dem KDW-Besitzer, haben wir dazu erfunden, die gab es so nicht. Und die Hedi als Verkäuferin, Und diese große Liebe, die haben wir auch dazu erfunden.
Ist das eigentlich eine gewollte Irritation, dass man, wenn man diese Teile sieht, was ich schon tun konnte, steht ja auch schon seit dem 20. in der Mediathek, dass es immer wieder Gebäude gibt, Fahrzeuge gibt, Graffiti gibt, eine Regenbogenfahne gibt, die mit der damaligen Zeit, also 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, nichts zu tun haben, sehr heutig sind.
Das ist das Konzept der Serie. Also wir haben es das Gegenwartskonzept genannt. Das war für mich ein ganz, ganz wichtiges Gestaltungsmittel für diese Serie. Nicht zu sagen, ich baue jetzt pittoresk und bis auf die letzte Knopfnaht genau diese historische Welt auf, sondern im Gegenteil suche ich nach Themen, die eben mit heute, mit den 2020er Jahren zu tun haben. Und dadurch, dass es eine Fülle dieser Themen gibt, die auch weit in unsere Dreharbeiten hineinragten, ist das für mich das visuelle und gestalterische Mittel, um den Zuschauer das vielleicht auch denken zu lassen und fühlen zu lassen.
Interessanterweise haben Sie bei der Verleihung des Hans-Abich-Preises, über den wir vorhin schon gesprochen haben, gesagt, dass dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk das Grabesglöckchen läuten könnte, wenn er sich nicht ändert. Und Sie haben darauf angespielt, dass er nicht divers genug ist. Also sowohl bei den Menschen, die Filme machen, als auch bei den Darstellerinnen und Darstellern. Dieser Film ist ja dann eigentlich, und er läuft bei einem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, eine Überraschung. Er ist sehr divers.
Ja, die Rede hat auch damit zu tun. Ich habe diese Rede gehalten. Ich glaube auch, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, den wir unbedingt brauchen als demokratisches Instrument, er schaufelt sich sein eigenes Grab, wenn er nicht schafft, irgendwie Schritt zu halten und weiterhin alles immer nur von 50-jährigen mittelständischen Männern erzählen zu lassen.
Ich sag das so
zugespitzt, weil die Statistik uns das so zeigt, dass dort 85-90% der Geschichten aus diesem Geist und diesen Köpfen entstehen. Und ich habe damals von Christine Strobel und Christoph Pelander von der ARD, die auch diese Serie mitverantwortlich zeichnen, einen ganz wunderbaren Antwortbrief bekommen, dass die sagen, wir haben das gehört und wir tun alles dafür und wir wollen das auch. Und an dieser Rede und an mir selbst und an dem wollte ich mich natürlich auch messen, wenn ich jetzt für die ARD arbeite. Es gab sehr offene Türen und alle haben meine Vision 100% unterstützt. Ich möchte noch was Wichtiges dazu sagen. Ich finde, es klingt manchmal so, wenn ich von Journalistinnen befragt werde, als ob Diversität sowas wie ein Programm wäre, etwas, was man künstlich extra tut. Das ist aber nicht der Fall, sondern die Welt, so wie ich sie hier in der Serie zeige, war so. Es gab so viele Frauen, so viele Schwarze, so viele schwule und lesbische Menschen. Das heißt, nicht meins ist das Künstliche, Ideologische, sondern andere Serien sind das Whitewashing-Mail-Programm. Und das finde ich manchmal so schade, dass es so getan wird, als würde ich hier irgendwie ideologisch etwas machen. Stattdessen ist das andere die Ideologie. Frauen nicht sichtbar zu machen, ist ideologisch. Und das sehen wir, die Taliban haben, glaube ich, letzte Woche verkündet, sie zeigen Frauen jetzt gar nicht mehr in Film und Fernsehen. Das ist Ideologie. Das, was ich mache, ist einfach nur wahrhaftig.
Und um diese Wahrhaftigkeit zu erreichen, braucht man aber das Mittel der Quote. Eine Frauenquote und eine Diversitätsquote und all das braucht man.
Ja, aber das ist doch verrückt. Nur damit es so ist, wie es wirklich war und wir es so zeigen dürfen, brauchen wir eine Quote. Ich finde das verrückt.
Lassen Sie uns noch über ein Projekt, was jetzt anläuft, von Ihnen reden. Iron Box heißt es und ist, glaube ich, das erste Mal ein internationaler Film.
Ja, der Film steht in einer Reihe mit Hannas Reise und morgen die ganze Welt. Das ist sozusagen der Abschluss einer Trilogie, die ich die Aftermath-Trilogie nenne, die Nachwirkung des Holocaust auf die folgenden Generationen. Denn wenn Hannas Reise uns was über die dritte Generation erzählt hat und morgen die ganze Welt über die vierte Generation in Deutschland, die immer noch natürlich dieses Erbe im Rücken hat und deshalb sich mit dieser Gewaltfrage auseinandersetzt, ist jetzt Iron Box eine Geschichte aus der zweiten Generation. Wenn ich über meine Mutter gesprochen habe, ist das vielleicht diese Figur der Ruth Rothbex, also es ist eine Vater-Tochter-Geschichte, zwei New Yorker, also Vater und Tochter, spielt im Jahr 1990 und sie zwingt praktisch diesen Vater, jetzt wo man dort endlich hinreisen kann, zeig mir, wo wir herkommen. Unsere Familie ist wie vom Mond gefallen, immer nur wir drei, wo kommen wir denn eigentlich her? Und der Vater wehrt sich mit Händen und Füßen. Das klingt jetzt erstmal traurig, weil es eben wieder natürlich auf der Folie des Holocaust spielt und so weiter. In Wirklichkeit ist es eine sehr, sehr schöne Komödie. Ich muss dazu sagen, dass es ein Roman von Lily Brett ist, der dem Film zugrunde liegt. Eine wichtige Stimme der zweiten Generation, die einzige literarische Stimme der zweiten Generation, die so viel dazu geschrieben hat. wie mit dem Schweigen der überlebenden Eltern. Was macht das denn mit der nachfolgenden Generation? Im Januar reise ich nach Polen für ein Casting mit polnischen Darstellern und dann geht's Ende des Jahres los.
Sie haben, Julia von Heinz, für Ihre filmische Arbeit, ich habe mal nachgezählt, 26 Auszeichnungen oder zumindest Nominierungen bekommen. Gibt es eine davon, die Ihnen besonders wichtig ist?
Ich weiß noch, mit dem Kurzfilm Lucy und Vera, den ich damals gemacht habe, habe ich hier auf dem Berliner Lesbenfilmfestival die Mona Doro gewonnen. Das war der Hauptpreis dieses Kurzfilmfestivals. Das ist so eine schöne Maria, so eine weiße, und die steht auch bei uns seitdem ganz schön irgendwie im Schlafzimmer. Die gucke ich jeden Tag an. Und das war einer meiner allerersten Preise. Und vielleicht, weil ich ihn auch jeden Tag sehe, ist das ein Film, der mir sehr bedeutsam war.
Und die Krönung aller Preise wäre der Oscar oder zumindest mal eine Oscar-Nominierung.
Träumen darf man, ja.
Und das ist ein Traum.
Ich denke, von jedem Filmemacher, jeder Filmemacherin, die ehrlich ist. Ich war ja im Oscar-Rennen. Es wäre ja verrückt, dieses Rennen anzutreten, ohne sich dann auch zu wünschen, ans Ziel zu kommen. Und es hat nicht geklappt, aber vielleicht beim nächsten Mal.
Das war für den Film und morgen die ganze Welt. Ja, Julia von Heinz, damit sind wir schon am Ende. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich auch.